herzlich willkommen zu Ein auf Prof, dem Podcast der Hochschule Neu-Ulm rund ums Thema Professur.
Auch von meiner Seite hallo, mein Name ist Maxi Pichelmeier, schön, dass ihr dabei seid. Habt ihr denn schon mal drüber nachgedacht, Professor, Professorin zu werden? Spätestens nach diesem Podcast könnte dieser Karriereweg vielleicht eine Option für euch sein. Denn in Ein auf Prof spreche ich mit interessanten Persönlichkeiten aus der Neu-Ulmer Region rund ums Thema Professur. Wir verraten euch, wie man Prof wird, welche Vorteile das hat und warum die HNU genau die richtige Arbeitgeberin ist. Und heute sprechen wir mit Professor Dr. Barbara Brandstepper, Professorin für Wirtschaftsjournalismus an der Hochschule Neu-Ulm und Leiterin des Kompetenzzentrums Media und User Experience. Hallo Frau Brandstepper oder hallo Barbara, wir haben uns aufs Du geeinigt. Schön, dass du da bist.
Hallo Maxi, ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Ich freue mich auch. Ich habe schon ein bisschen gespickt, deine Laufbahn von Journalistin zur Professorin an der HNU. Das klingt jetzt überhaupt nicht alltäglich, eigentlich fast schon wie ein echter Umweg. Darum soll es ja heute auch gehen. Kannst du uns einen Einblick in deinen Werdegang geben?
Ja, ich glaube, Umweg trifft das eigentlich ganz gut, weil, ich sag mal, mein Lebenslauf ist nicht wirklich geradlinig. Also nach dem Abitur habe ich mir eingebildet, ich studiere Biologie auf Diplom, weil ich wollte Forscherin werden. Ja. Mhm. Und ich glaube, da kommen wir später noch drauf, ne, warum ich dann auch verschiedene Wege eingeschlagen habe. Letztendlich habe ich dann gewechselt und habe dann Französisch, Spanisch und Medienwissenschaften in Marburg studiert, weil ich dachte, Sprachen sind auch ganz schön. Und bin dann nach Frankreich zum Studium, wo ich dann Literaturwissenschaften studiert habe, Examen gemacht habe. Und dann dachte ich irgendwann, jetzt musst du was Vernünftiges machen. Und dann bin ich nach Hamburg zurück, habe dann VWL studiert.
Französisch und Journalistik.
Kurz nachgefragt an der Stelle, warum ist VWL was Vernünftigeres als Sprachen?
Ja, das ist das, was ja auch das Umfeld dir immer suggeriert. Mhm. Also irgendwie sollst du ja mit deinem Job dann auch Geld verdienen. Und warum ich VWL studiert habe, kommen wir gleich noch drauf. Und dann bin ich ja dann an die Journalistenschule Axel Springer gegangen, habe dann Wirtschaftsvolontariat gemacht und habe dann promoviert und habe dann in verschiedenen Medien gearbeitet. War dann irgendwann bei der Welt, Morgenpost und Welt am Sonntag verantwortlich für diese Verbraucherfinanzen, weil ich ja lange im Finanzenbereich gearbeitet habe und mich hat immer fasziniert, Leuten zu erklären, wie sie Steuern sparen können, wie sie Geld anlegen können. Und dann habe ich mich mit den Themen beschäftigt. Und dann bin ich gewechselt zu Welt Kompakt. Mit den Volontären habe ich dann immer diese kleine Zeitung gemacht, die kleine Welt, und das hat wirklich großen Spaß gemacht.
Ah, da ist schon erkennbar, dass du gern mit jungen Leuten zusammenarbeitest an der Stelle, oder? Das hat sich schon abgezeichnet.
Das hat sich abgezeichnet, weil das war irgendwie auch ein glücklicher Zufall. Also ich brauchte irgendwann auch freie Mitarbeiterinnen eben auch für meine Verbraucherseiten, die ja jede Woche gefüllt werden mussten in den verschiedenen Medien. Und dann kam irgendwie die Idee auf, wir könnten ja auch Kooperationen mit Journalistenschulen machen. Und deshalb bin ich damals schon relativ früh an die Kölner Journalistenschule gegangen und hab versucht, die Leute für Wirtschafts- und Finanzthemen zu begeistern. Und da sind viele auch freie Autorinnen dann rausgekommen. Und deshalb habe ich früh mich mit jungen Leuten beschäftigt. Mhm. Später dann als Redakteurin ist man dann auf die Idee gekommen, ich könnte ja auch, Axel Springer Akademie könnte ich ja auch Wirtschaft unterrichten, um junge Leute für Wirtschaft zu begeistern.
Also eine Journalistenschule auch, die Axel Springer.
Genau, weil wir hatten immer wenig Volontäre im Wirtschaftsressort, weil das wurde immer so gemieden. Wirtschaft, Finanzen wollte immer keiner machen. Die Leute wollen irgendwie Politik machen, Sport machen, Kultur. Wirtschaft war jetzt nicht so das.
Weg von Zahlen.
Genau. Und dann war ich immer an der Akademie und habe Leute für Wirtschaft begeistert. Ja, wir hatten dann auch tatsächlich mehr Leute in der Wirtschaftsredaktion.
Wie du das hier an der Hochschule Neu-Ulm schaffst, da sprechen wir gleich drüber. Es ist ja hier ein Podcast. Wir wollen ein bisschen Begeisterung schaffen auch für das Thema Professur. Deswegen würde mich jetzt noch gerade interessieren, es ist 10.17 Uhr bei uns in der Aufzeichnung zum Podcast. Wie würde denn ohne diese Aufzeichnung dein Arbeitsalltag als Professorin hier an der HNU aussehen?
Das ist ja das Faszinierende an dem Job. Jeder Tag ist anders. Also jeder Tag gestaltet sich anders. Das hat mich damals auch im Journalismus fasziniert, weil irgendwie so eine Tätigkeit, wo jeder Tag aussieht wie der andere, finde ich grauenhaft, muss ich ehrlich sagen. Ja, wie sieht so ein klassischer Tag aus? Also natürlich habe ich Lehre, also ich bin viel in Hörsälen, Seminarsälen. Ich bereite das natürlich vor, bereite das nach, habe auch Gespräche mit Studierenden zu ihren Abschlussarbeiten zum Beispiel, kümmere mich hier um das Medienzentrum, arbeite an Forschungsprojekten und stelle Forschungsanträge. Also das ist wirklich sehr vielseitig, die Tätigkeit, und man kann sich da wunderbar in verschiedenen Bereichen dann auch einbringen.
Du hast Bock auf Zahlen, habe ich schon rausgehört. Magst du es mal in Prozentzahlen vielleicht angeben? Wie viel ist denn Forschung? Wie viel ist Arbeit mit den Studierenden oder Treffen mit den Studierenden? Wie viel ist der Rest?
Also der Schwerpunkt hier an der Fachhochschule liegt wirklich auf der Lehre. Mhm. Also ne, Vorbereitung auch mit den Studierenden, unterrichten, Abschlussarbeiten betreuen. Das nimmt einen großen Teil ein. Ich würde sagen so 80% bestimmt. Und wenn man dann am Wochenende oder sonst irgendwie noch Luft hat, dann gucke ich immer auch, dass ich eben verschiedene Forschungsprojekte oder andere Sachen noch machen kann. Eben um eben ja auch zu wissen, was in der Forschung gerade aktuell ist, was Themen sind, damit man das wieder in die Lehre bringen kann. Also meine Horrorvorstellung war immer so ein Professor, der irgendwann so den Kontakt, ich sage immer, zur realen Welt da draußen verliert und nicht mehr weiß, was die Unternehmen beschäftigt, was so die aktuellen Trends sind. Und deshalb ist es mir unglaublich wichtig, so am Puls der Zeit zu bleiben.
Schaffst du das immer? Du hast schon anklingen lassen, es ist viel, ne? Aber schaffst du es immer?
Es ist eine große Herausforderung, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde den Medienbereich unglaublich faszinierend. Auch Medienmanagement mache ich ja viel. Es ist natürlich ein Bereich, in dem sich wahnsinnig viel verändert, ne? Also auf der einen Seite bin ich froh, weil ich immer denke, ich muss nicht immer dasselbe erzählen. Es passieren so viele neue Sachen. In den letzten Jahren sind neue Social-Media-Kanäle auf den Markt gekommen. Es gibt wahnsinnig viele Tools, die ich verwenden kann, um attraktiven Content zu erstellen für verschiedene Zielgruppen. Wir haben momentan das große Thema KI und natürlich auch das wachsende Thema, wie finanziere ich überhaupt meine Medienprojekte? Also insofern...
Insofern ist es wirklich nicht einfach, hast du gemeint, ne?
Nee, ist es nicht einfach, weil ich mir manchmal denke, weißt du, so eine ABWL-Vorlesung, weißt du, die so steht und dann guckst du dir immer aktuelle Beispiele an, das wäre jetzt auch mal was. Mhm. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch total faszinierend, sich mit den neuen Entwicklungen eben zu beschäftigen und immer was Neues machen zu können auch.
Hast du dann vielleicht ein Beispiel für uns, wie du das mal eingebaut hast in deine Vorlesung, neue Social-Media-Technologien vielleicht, auch KI?
Also was wir in den letzten beiden Semestern intensiv gemacht haben, war natürlich der Einsatz von KI-Tools jetzt für die Produktion von Inhalten für verschiedene Medien. Es gibt ja da wahnsinnig viel. Es gibt ja nicht nur ChatGPT, aber dass wir einfach gucken, verschiedene Tools, welche Tools gibt es auch zum Beispiel, um Podcasts zu produzieren, Videos natürlich auch, dass wir uns in den Lehrveranstaltungen auch verschiedene Tools anschauen, dass wir die anwenden und dass wir natürlich auch diskutieren, was sind die Vor-, was sind die Nachteile. Ist das jetzt wirklich schon so, dass die KI wirklich den Menschen in bestimmten Bereichen ersetzen kann oder ist das quasi ein Hilfsmittel, um eben effizienter zu arbeiten, um vielleicht auch mehr Zeit zu haben, dann kreativ tätig sein zu können.
Ist es wirklich schon so, dass die KI den Menschen ersetzen kann? Was würdest du antworten?
Nee, Gott sei Dank nicht.
Aber in bestimmten Teilbereichen?
In Teilbereichen, also es gibt wahnsinnig beeindruckende Entwicklungen. Ich würde sagen, es vereinfacht das Arbeiten auf jeden Fall. Und es gibt natürlich auch Inspirationen, was weiß ich, wie ich einen Podcast aufbaue. Oder ich bekomme ja auch, wenn ich jetzt ein Cover haben möchte, ganz viele Vorschläge, wenn ich die verschiedenen Programme verwende. Ich kann das natürlich als Grundlage nehmen. Aber wie gesagt, es gibt auch noch viele Fehler und mir ist zum Beispiel ChatGPT in vielen Teilen viel, viel zu oberflächlich, viel zu redundant. Und natürlich habe ich als Journalistin einen anderen Anspruch an Texte, also die dann auch zielgruppengerecht sein sollen. Und da muss ich leider sagen, dass mir ChatGPT in manchen Bereichen dann, wie gesagt, zu oberflächlich ist und das für mich als Journalistin nicht passt.
Oberflächlich wollen wir ja heute eigentlich auf keinen Fall sein. Deswegen meine Frage vielleicht auch bezüglich auf Begeisterung. Was macht den Job aus? Worauf hast du Bock in deinem Job? Du hast jetzt schon angesprochen, dass du immer am Puls der Zeit sein kannst, dass kein Arbeitstag ist wie der andere. Was gehört denn da für dich noch dazu? Also was begeistert dich an deinem Job?
Ich glaube, das Wichtigste oder das Tollste ist die Zusammenarbeit mit jungen Menschen. Also das hat mich immer schon fasziniert. Was mich wahnsinnig freut, ist, wenn man den jungen Leuten eben auch was mitgeben kann für später. Also sie ein Stück weit auch ja, prägen kann oder sie unterstützen kann, dass sie dann wirklich einen tollen Job finden oder dass sie dann auch erfolgreich im Job werden oder vielleicht auch wissen, was sie später überhaupt machen wollen in ihrem Beruf.
Worauf legst du da besonders Wert? Vielleicht auch im Gespräch mit den Studierenden?
Es sind viele Gespräche mit Studierenden und natürlich, was mir auch wichtig ist, auch in meinen Fächern, da leidet die Zeit manchmal drunter, möglichst viel auch Feedback zu geben. Also, dass ich dann auch merke, und das motiviert mich natürlich zusätzlich, wenn ich sehe, die Studierenden nehmen das irgendwie, nicht alle, aber einige Studierenden nehmen das, was ich sage, auf und man sieht da wirklich eine Entwicklung, man sieht eine Verbesserung oder man sieht vielleicht auch eine Begeisterung für bestimmte Themen. Also da bin ich immer sehr glücklich, wenn mir das gelingt und das macht natürlich auch Spaß. Also wenn man sieht, hey, die Leute interessieren sich jetzt irgendwie für Finanzthemen oder für verschiedene andere Themen oder finden das nicht mehr so langweilig, dann finde ich das natürlich schön.
Warum ist gerade in den Fächern, die du lehrst, warum ist es gerade da wichtig, Feedback zu geben?
Sag mir so, es ist mir persönlich wichtig. Mhm. Ne? Und ich habe natürlich, wenn ich Seminare habe mit einer begrenzten Anzahl von Studierenden, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, Feedback zu geben. Und dann nehme ich mir auch die Zeit. Ich habe auch ABWL oder so unterrichtet. Wenn ich da ein Hörsaal habe mit 120 Menschen oder 160, dann ist natürlich schwer, individuelles Feedback zu geben. Aber ich denke, gerade so bei der Content-Erstellung ist das durchaus hilfreich, um den Leuten einfach nochmal Hinweise zu geben, wie gehen sie mit Schreibblockaden um oder wie können sie Texte besser gestalten oder auch wie können sie einen Podcast attraktiver gestalten oder Videos vielleicht auch.
Das klingt jetzt so, als ob sich deine Arbeit als Professorin gar nicht so sehr von deiner Arbeit als Journalistin eigentlich unterscheidet, oder? Also gerade jetzt im Hinblick auf Feedback geben, ja, redaktionell arbeiten, du schaust über Texte drüber, über Videos drüber, gibst Feedback. Stimmt das so?
Ja, das schon, aber an der Hochschule produziere ich ja nicht selbst. Also ich schreibe ja an der Hochschule nicht selbst Texte oder produziere selbst Podcasts oder Videos, das mache ich an der Hochschule nicht. Das stimmt. Und was natürlich auch weniger eine Rolle spielt, ist die Recherche. Ne? Also der Kontakt eben zu Quellen, der spielt natürlich bei Journalistinnen eine ganz immense Rolle.
Sprechen wir mal über deine Sichtweisen oder deine Erfahrungen, die dich als Professorin beeinflussen. Du hast ja VWL, Romanistik und Journalistik studiert. Wie sehr beeinflusst dich das in deiner Arbeit als Professorin?
Ich glaube, der Vorteil ist, dass man so einen größeren Blick auf die Sache hat. Also ich bin kein Fachidiot. Und ich denke, was durchaus hilfreich ist, auch in der Lehre, gerade so im Kreativbereich, in der Content-Erstellung hier bei den IMUX-Studierenden an der HNU, das sind wahnsinnig kreative Leute, junge Leute. Die blühen da wirklich auf. Gibt es auch draußen. Es gibt wahnsinnig viele Journalistinnen, die sagen, sie machen jetzt einen Podcast zur italienischen Küche. Ja, hatte ich eine Freundin. Da habe ich gesagt, ja super. Und was ist so die Strategie? Was willst du damit erreichen? Und vor allen Dingen, wer soll denn für deinen Podcast bezahlen? Beziehungsweise, wie willst du das Projekt finanzieren? Und das, was ich eigentlich ganz spannend finde, ist, das Ganze zu verheiraten. Also, weil ich denke, man kann ja noch so kreativ sein, noch so tolle Ideen haben. Aber letztendlich brauche ich ja irgendwie eine Idee oder einen Plan. Wie finanziere ich das Ganze? Und das ist mir immer wahnsinnig wichtig gewesen. Und dadurch, dass ich eben verheirate dieses Finanzthema eher auch mit kreativen Content-Erstellungen, finde ich das eigentlich ganz attraktiv.
Hast du da Beispiele für uns, wie ihr das an der Uni übt oder vielleicht Kooperationen auch schon eingeht mit Unternehmen?
Also wie üben wir das an der Hochschule? Also es gibt ja auch den Master ICCMM, also wo ich auch Medienmanagement unterrichte. Da gucken wir uns natürlich auch verschiedene Geschäftsmodelle an. Und schauen uns natürlich, also Best Practice ist ja immer die New York Times, ne? Also dass man einfach guckt, wie machen die das eigentlich. Es gibt auch viele Vorbilder in Skandinavien, dass man einfach guckt, ja, wie machen die das einfach? Oder es gibt ja auch zunehmend auch sehr erfolgreiche Projekte in Deutschland. Kleine Projekte, die wirklich mit einer kleinen Gruppe tolle Inhalte produzieren und die durchaus profitabel sind.
Wenn jetzt jemand vielleicht keine Ahnung hat, worüber du genau sprichst, hast du Beispiele für uns? Also wie genau funktioniert das zum Beispiel bei der New York Times? Oder bei diesen kleineren Projekten in Deutschland?
Ich glaube, bei den kleineren Projekten hast du einfach den Vorteil, man hat nicht diesen Overhead, man hat nicht dieses große Personal und man hat natürlich ein Nischenthema. Also je nischiger das Thema, umso eher hat man auch eine Bereitschaft, dass Leute dafür bezahlen. Weil man natürlich im Internet nicht so viel Konkurrenz hat. Und wenn man da eine Gemeinde hat oder ein Thema hat, für das sich Leute interessieren und man liefert wirklich sehr, sehr hochwertigen, exklusiven Content, dann sind die Leute ja eher bereit, dafür zu bezahlen. Es ergibt ja keinen Sinn, für Inhalte zu zahlen, wenn ich viele Angebote auch kostenlos im Internet finde.
Das stimmt. Wir sprechen noch ein bisschen genauer über deine Tätigkeit hier an der Hochschule Neu-Ulm im Kompetenzzentrum Media und User Experience. Da bist du die Leiterin. Was genau machst du dort?
Was mache ich da?
Das füllt jetzt den restlichen Podcast.
Den restlichen Podcast. Nee, ich nutze eigentlich dieses Labor auch in erster Linie für Kooperation mit Unternehmen oder eben auch für die Forschung. Also da sind wir wieder im Medien- oder Medienmanagement-Bereich. Ich hätte mir zum Beispiel angeschaut, viele Medien haben ja Paywalls. Also man soll ja zahlen für Inhalte. Und was ich mir angeguckt habe in dem Usability Lab war zum Beispiel, ich hatte da Leute hingesetzt und habe gesagt, jetzt schließt man ein Abo ab oder jetzt kauft man einen Artikel. Und das, was ich ganz faszinierend fand, war, dass die meisten Leute irgendwann ganz entnervt aufgegeben haben und es gar nicht so einfach war, wirklich einen Artikel zu kaufen. Mhm. Also von der Usability und von der Bedienfreundlichkeit. Also es soll ja möglichst einfach zu bedienen sein, möglichst wenig Klicks. Ne? Das große Vorbild ist Amazon. Und das, was die Medienhäuser da zum Teil in Deutschland gerade, also vor einigen Jahren noch gemacht haben, das war wirklich eine Katastrophe.
Woran liegt das, glaubst du?
Ich glaube, dass man sich gar nicht so viele Gedanken um die Usability macht, wenn ich ehrlich bin, oder wie nutzerfreundlich das Ganze gestaltet ist.
Hast du da vielleicht die eine gute Idee schon ausgearbeitet mit deinen Studierenden, wie man das Ganze nutzerfreundlich gestalten könnte?
Es gibt ja viele Abschlussarbeiten auch in dem Bereich und natürlich arbeiten die Studierenden dann natürlich für irgendwelche Unternehmen eben daran, wie kann man das irgendwie besser gestalten, sofern es irgendwelche Defizite gibt in dem Bereich.
Ist das ein Beispiel dann für die Verbindung aus Forschung und Praxis am Kompetenzzentrum? Ich wollte dich vielleicht auch noch nach mehreren Beispielen oder anderen Beispielen fragen.
Ja, auf jeden Fall. Abschlussarbeiten werden ja oft in Kooperation mit Unternehmen geschrieben. Oft mache ich das so in meinen Lehrveranstaltungen, dass wir Kooperationspartner haben. Also dass eben, wie gesagt, ein Unternehmen zum Beispiel oder ein Verband kommt in die Lehrveranstaltung und sagt, ja, sie haben die und die Herausforderungen und die Studierenden arbeiten dann das ganze Semester an dem Projekt und erarbeiten dann auch Lösungen.
Hast du da noch ein konkreteres Beispiel vielleicht?
Wir hatten zum Beispiel eine Bank hier in der Region, die haben gesagt, sie würden gerne junge Menschen für Finanzthemen begeistern. Und dann hatten wir in dem Wahlpflichtjahr Podcast daran gearbeitet, ein Konzept zu erstellen und eine Strategie für so einen Podcast. Wie könnte das aussehen? Wie könnte das Cover aussehen? Welche Inhalte könnten es sein? Und haben dann auch verschiedene Episoden auch produziert und haben die dann auch dieser Bank dann zur Verfügung gestellt.
Cool, das klingt wirklich komplett anders als das, was ich jetzt bei VWL ursprünglich im Kopf hatte oder auch vielleicht bei journalistischen Abschlussarbeiten, die ja vielleicht doch einfach nur zu Papier gebracht werden dann. Wenn ich an Finanzen und neue Medien denke, dann ploppen bei mir im Kopf sofort Finanz-YouTuber, Finanz-TikToker, Finanz-Instagrammer auf. Inwiefern ist denn das auch was, das ihr behandelt am Kompetenzzentrum, Stichwort Praxis und Forschung? Wie wichtig sind denn solche Menschen, um Themen wie Finanzen an Leute zu bringen?
Diese Menschen sind natürlich sehr wichtig, also gerade für junge Menschen. Also ich sage immer, man muss die Inhalte da ja veröffentlichen und hinbringen, wo die Leute sind. Ne? Also es ergibt ja auch keinen Sinn, irgendwas in einer nationalen Zeitung zu veröffentlichen, weil die jungen Leute lesen die einfach nicht, die schauen sie nicht an. Das Problem, was mit den Influencern ist, ist immer die Frage, wie unabhängig ist die Information, ne? Und wie seriös ist die Information. Aber da gibt es auch schon Abschlussarbeiten, die gerade in der Mache sind, wo man einfach guckt, ne, wie gut informieren die Influencer im Endeffekt. Und wir hatten auch ein Forschungsprojekt die letzten Jahre, wo wir uns damit beschäftigt haben, wie müssen Finanzinformationen eigentlich aufbereitet sein? Über welche Kanäle müssen die verbreitet werden, damit die jungen Leute das wirklich auch gerne gucken? Und das war eigentlich ganz interessant. Also Videos sind ganz wichtig und Quizze natürlich auch.
Das heißt, du hängst manchmal dann auch auf TikTok und schaust dir Finanz-TikToker an, einfach auch aus einem wissenschaftlichen Hintergrund?
Also ich folge unglaublich vielen Finanz-TikTokern. Mhm. Jetzt habe ich aber festgestellt, an Journalisten schon, das beeindruckt niemanden. Aber natürlich, ich folge auf TikTok den Finanzinfluencern natürlich, auch auf anderen sozialen Netzwerken, um informiert zu sein, auch Forscherinnen und Forschern. Ich selbst bin auf den Netzwerken nicht aktiv.
Du bist nicht aktiv auf TikTok, aber du publizierst noch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, nämlich hast du eine Kolumne, die Vermögensfrage. Wie wichtig ist dir denn diese Arbeit? Vielleicht auch mit dem Hintergrund als Professorin trotzdem öffentlich für die breite Masse, sage ich jetzt mal, noch zu veröffentlichen.
Also mir ist es insofern sehr wichtig, weil es mir sehr großen Spaß macht. Also und weil ich Finanzthemen, wie gesagt, ich liebe sie. Und was mich besonders reizt, ist, wenn ein Thema so besonders komplex ist. Ja, das finde ich toll. Also es gibt irgendwelche Gesetzesänderungen und dann die Herausforderung anzunehmen und zu sagen, will ich das selbst total gut durchdringen und verstehen, weil nur dann bin ich in der Lage, es auch verständlich zu schreiben. Und dann fange ich eben an, mir zu überlegen, wie kannst du das wirklich so schreiben, dass es wirklich möglichst viele Leute dann auch verstehen. Und das macht mir, wie gesagt, Spaß und das hilft mir natürlich später, also hilft mir auch in der Lehre, in der Umsetzung dann auch. Und dann schreibe ich immer noch eine Kolumne bei Chris Pro und das hilft mir ja auch in der Lehre, weil da stelle ich immer 4 ganz relevante Studien für Medienmanager vor. Das heißt, ich habe dann immer noch so einen Trigger oder so einen Anlass, immer aktuell zu gucken, was veröffentlichen die Kollegen, was ist gerade auf dem Markt, womit beschäftigen die sich gerade. Und ich weiß nicht, ob ich das immer so konsequent machen würde, wenn es die Kolumne nicht geben würde, ehrlich gesagt.
Wie wichtig findest du das denn allgemein für einen Professor, für eine Professorin, in die Öffentlichkeit zu wirken oder Wissenschaft zu kommunizieren, vielleicht so gefragt?
Ich finde das wahnsinnig wichtig und finde auch, dass es eine große Herausforderung ist. Also weil das so zu transportieren, also da sind wir wieder in meinem Verbraucherbereich, ne? Also wo es darum geht, eher komplexere Sachverhalte möglichst verständlich, zielgruppengerecht aufzubereiten. Das spielt natürlich auch bei der Wissenschaftskommunikation eine Rolle. Und ich weiß, viele Kolleginnen und Kollegen, das ist dasselbe wie mit Finanzexpertinnen, die haben einfach Angst, wenn es zu einfach formuliert ist, wenn es zu einfach ist, ja, dann komme ich wie ein Depp rüber. Also das ist ja dann zu wenig wissenschaftlich. Und ich glaube, diesen Spagat zu meistern, also andere Leute zu informieren über meine Forschung, über meine Ergebnisse, was ich so tue, in einer leicht verständlichen Sprache, ich glaube, das fällt vielen Leuten einfach schwer.
Vielleicht könnt ihr da im Kompetenzzentrum ja noch bessere Methoden erarbeiten dann zusammen.
Auf jeden Fall.
Vielleicht zum Abschluss ein Tipp von dir, gerade weil dein Weg zur Professur ja überhaupt nicht geradlinig war. Hast du denn da Tipps vielleicht für unsere Hörer, Hörerinnen? Wie kann das denn gelingen mit der Professur? Trotzdem, trotz aller Widerstände?
Ich glaube, ein Ding ist offen sein für alles, viel ausprobieren. Das sage ich auch nicht Studierenden, macht Praktika. Ich hätte mich nie für Wirtschaft interessiert. Also ich hatte mich beworben damals bei der Rheinpfalz, ich komme aus der Pfalz, und dachte, ich will mal für das große Blatt schreiben, nicht nur Lokaldinge. Und dann kam ich da im Sommer an, im August, und dann meinten die, ja, Frau Brandstätter kommt in die Wirtschaftsredaktion. Und das war so der Moment, wo ich dachte, ich möchte bitte wieder nach Hause gehen, bitte was anderes machen. Und ich dachte, es interessiert mich nicht, keine Ahnung. So. Und das war eigentlich das Beste, was mir passieren konnte, weil ich da gemerkt habe, es ist A, ein cooles Team, und Wirtschaft ist viel mehr als Zahlen. Ja, sondern Wirtschaft betrifft alle Lebensbereiche und ist eigentlich ein super spannender Bereich. Dann habe ich noch einen Artikel gemacht zu, was kosten Girokonten in der Pfalz, und dachte, das ist ja auch cool. Dann kannst du den Leuten sagen, wie sie Geld sparen können. Ich dachte, das ist genau mein Ding. Und so bin ich eigentlich in die ganze Schiene gekommen. Deshalb habe ich auch VWL studiert, hätte ich nie gemacht. Was ich aber allen unbedingt mitgeben würde, ausprobieren, ins Ausland gehen, sich angucken, was macht euch wirklich Spaß. Und das andere ist natürlich auch mehrgleisig fahren. Aber das ist eine persönliche Sache auch. Also ich finde es immer schwer, wenn man irgendwie wenig Optionen im Leben hat. Ich würde allen Leuten raten, promovieren und dann in die Wirtschaft gehen. Und dann habe ich nämlich die Möglichkeit später zu sagen, ja, ich will jetzt wirklich akademisch arbeiten, ich gehe an eine Uni. Aber ich habe auch die Möglichkeit, an eine Fachhochschule zu gehen oder an eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und da habe ich einfach mehr Optionen. Weil ich in meinem Freundeskreis auch gesehen habe, viele Freunde, die wirklich nur auf diese akademische Karte gesetzt haben, die haben promoviert, die waren wissenschaftliche Mitarbeiter, haben habilitiert, sind aber nicht untergekommen in dem Wissenschaftsbereich. Und das ist ein Riesenproblem, weil wenn ich dann 40, 45 bin, was mache ich dann in der Praxis? Also sehr attraktiv bin ich dann nicht. Wenn ich die praktische Erfahrung habe, dann habe ich noch eine viel größere Auswahl an potenziellen Arbeitgebern. Und ich persönlich finde ja diese Vernetzung von Praxis und Theorie super attraktiv. Das heißt, ich wäre, glaube ich, relativ unglücklich an einer Uni, wo ich jetzt wirklich ausschließlich mich der Forschung widme, weil ich finde ja gerade diesen Kontakt zur Praxis, dass ich mir wirklich in Medienhäusern unterwegs bin, in Unternehmen unterwegs bin, dass ich gucke, was beschäftigt euch gerade, was sind die Herausforderungen, und darauf eben versuche, Antworten zu finden in der Forschung, mit den Studierenden in irgendwelchen Seminaren, das finde ich absolut reizvoll, das finde ich toll.
Das merkt man auch, dass dir das wirklich sehr viel Spaß macht. Vielen Dank dir, Barbara, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Und ja, auch vielen Dank für die sehr konkreten Tipps am Ende. Und ich glaube, dass, also ich zumindest fand deine Erfahrung wirklich sehr inspirierend. Vielleicht fandet ihr das auch so. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke euch fürs Zuhören. Wir wollten euch zeigen, welche Möglichkeiten und Chancen es an der Hochschule Neu-Ulm gibt, um Karriere und Lehre miteinander zu verbinden. Alle Links mit mehr Infos über die HNU, die findet ihr in den Shownotes. Hört doch gerne auch in der nächsten Folge wieder rein oder folgt unserem Podcast, dann verpasst ihr sie auch auf keinen Fall. Vielen Dank euch. Ciao.
Das war Ein auf Prof, ein Podcast der Hochschule Neu-Ulm im Rahmen des Drittmittelprojekts InnoProf.